Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Fotografen Andreas Rainer. Er hat zum Beispiel die Boxerin Rola El Halabi fotografiert. Er lichtet aber auch lachende Nonnen ab. Er fotografiert Verstorbene und Hinterbliebene, hat aber auch Hochzeitsgesellschaften schon mal fotografiert oder Hochzeitspaare. Er arbeitet auf dem Land in Baden-Württemberg, ist aber auch für Fotos schon nach Rumänien oder Afghanistan gereist. Und heute ist er hier und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Rainer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Einladung haben wir gerne verschickt und wir freuen uns, dass Sie den langen, weiten Weg aus Oberschwaben hier auf sich genommen haben und für Ihren Besuch ja im Studio Ihre Mitbewohner in Gallmutshöfen allein gelassen haben. Stellen Sie uns diese Mitbewohner doch mal bitte vor.
Also allein ist er ja nicht, Anton, Ochse Anton, der wird ja am Donnerstag, wird er 12, hat er Geburtstag. Also ich bin Ochs, den habe ich jetzt schon 12 Jahre.
Und Sie haben ihn mit Flasche aufgezogen?
Mit Flasche aufgezogen, ja, so quasi Kindsersatz. Und dann die Kuhlore, benannt nach meiner verstorbenen Tante. Und dann noch die Pauline, meine Bernhardiner Hündin, benannt nach meiner Oma.
So. Also Pauline, Anton und Lore ja. Müssen sich jetzt irgendwie da alleine, nein, wahrscheinlich haben sie sie nicht alleine gelassen. Ich hoffe, dass diese Stunde überhaupt reicht, um die Vielfalt ihrer Fotoprojekte klarzumachen. Die Pole habe ich ja schon so versucht, so ein bisschen anzudeuten. Gibt es für Sie ein Bild oder eine Serie, wo Sie sagen würden, da ist meine Arbeit auf den Punkt gebracht?
Also ich möchte mir da nicht festlegen, weil für mich ist immer jedes Projekt hat seinen Stellenwert und ist für mich als Mensch oder als Fotograf was Besonderes. Und ich möchte wirklich jetzt nicht das bewerten, weil dann würde ich irgendwie sagen, das ist jetzt nicht so wie das andere. Und deswegen denke ich, ich glaube, das ganze Paket, das bin schon ich so.
Das ganze Paket ist Andreas Rainer, aber das ganze Paket werden wir jedenfalls, da werden wir Teile rausholen vom Fotografen Andreas Rainer hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie bringt er beispielsweise Dutzende von Menschen dazu, sich für ein Foto nackt auf einen öden Berg zu stellen und auf Klaviermusik zu lauschen? Das interessiert mich. Wir leben ja in einer Welt, Herr Rainer, voller Bilder. Irgendwie macht ja jeder selber seine Bilder mit dem Handy. Sie haben mit Ihrer Kamera 125. Sekunde Zeit. Wie machen Sie daraus mehr als eine Momentaufnahme? Also mehr als die Momentaufnahme, die ich mit meinem Handy auch machen kann?
Also man muss ja unterscheiden, mache ich jetzt eine Reportage, laufe irgendwo rein oder mache jetzt eine inszenierte, so eine Installation. Aber letztendlich versuche ich eigentlich bei allem irgendwie ein Gefühl zu kriegen für die Situation oder für das, was ich ausdrücken möchte bei Installationen. Und das ist oft der meiste Aufwand. Also einfach sich da neu fühlen und auch mit so Leuten, die kennenzulernen. Zum Beispiel war mal im Hospiz und eine Woche habe da mitgearbeitet, war angekündigt als Fotograf und war ja klar, das Thema ist Hospiz, Sterben. Und da wollte sich dann irgendwie ja natürlich keiner fotografieren lassen, weil die alle gesagt oder die wollten eigentlich gar nicht gehen, ja. Und dann habe ich einfach da mitgearbeitet, denen was vorgelesen, einfach auch Käufer beim Waschen und habe erst am letzten Tag fotografiert, nachdem die mich als Fotograf gar nicht mehr wahrgenommen haben, sondern eher als
Sie gehörten dazu irgendwie.
Genau, ich war da mit dabei und so mache ich das halt noch, also mache ich das immer noch seit 15 Jahren.
Also dieses Vertrauen überhaupt aufbauen.
Genau.
Ich hab doch eben so ein Foto beschrieben, also dieses mit den Dutzenden von Menschen, die da vereinzelt auf dem Hügel stehen, mit Baumstümpfen, die sind nackt und im Vordergrund ist ein Pianist zu sehen an einem Flügel. Was wollten Sie mit dem? Das ist ja dann eine Installation, das ist ja eben keine Reportage.
Was nichts. Sie mit dem aussagen wollt?
Ja.
Nix.
Nix?
Ja. Also bei dem Foto, das wird immer, da wird so viel reininterpretiert, aber aus meiner Sicht war das eher, also Sie müssen sich vorstellen, ich komme aus Oberschwaben, katholisch, konservativ und so Haufen nackte Menschen irgendwie zu platzieren und zu fotografieren, das ist halt keine Erfindung von mir. Ja, das, da gibt es ja ganz andere, die stellen da Tausende hin. Aber ich finde, für Oberschwaben ist das eine Nummer. Wenn da 40 nackte Menschen standen und deswegen feiere ich das Foto so, weil das ist ein katholischer Ort oder einfach in einer katholischen Gegend und das macht ja sonst da keiner.
Und deswegen bekommt das Foto einfach und alles Mögliche da rein, Klimawandel da rein interpretieren.
Natürlich muss man es immer irgendwie interpretieren und erklären, und aber im Prinzip habe ich da einfach nur Bock drauf gehabt.
Und diese 40 Leute, die Sie da platziert haben, waren das denn auch Oberschwaben? Wer sind Ihre Models?
Also ich habe mittlerweile, muss ich zugeben, so eine kleine Fanbase, die wo schon immer drauf wartet, bis wieder irgendwas ist, dass sie mitmachen können. Aber das freut mich natürlich auch. Aber da sind sie auch aus München angereist, aus Stuttgart, aus Esslingen. Also weiters weg. Aber nein, schon auch der klassische Oberschwabe. Sogar zwei Polizistinnen waren auch dabei. Und
die müssen ja auch, weil wir eben über dieses Vertrauen geredet haben. Ja. Ne? Also sich so vor eine Kamera zu stellen, da braucht man ja Vertrauen zum Fotografen und zu dem Setting. Mehr noch natürlich in der Situation, wie Sie sie beschrieben haben im Hospiz. Also wirklich das Aufgehen in der Situation. Also das heißt, dass egal, ob es jetzt eine Fotoreportage ist oder ob es so eine Installation ist, wo sie ja erstmal den Berg finden mussten, wo sie das Klavier, den Flügel dahin bringen mussten und so weiter. Diese ganze Arbeit vorweg, die Idee, das ist die eigentliche Arbeit, nicht das Abdrücken, oder?
Also die Leute denken immer, ich sitze daheim in meiner Küche und überlege mir, wie schlecht ist die Welt und was kann man da jetzt irgendwie noch reisen, damit, dass ich wieder um Aufmerksamkeit ringe oder sonst was. Das stimmt überhaupt nicht. Letztendlich sind es Begegnungen mit Leuten oder dass die Leute auf mich zukommen und ich dann versuche, da draus was zu machen oder das umzusetzen und so. Und das ist eigentlich das, warum ich das so feiere. Also die Geschichten sind vor der Haustür und die Emotionen sind vor der Haustür, die Leute sind da und sonst was. Und denen auch eine Stimme zu geben oder ein Gesicht oder wie auch immer, ich finde, das macht für mich Sinn.
Also die Geschichten eben direkt in der Nachbarschaft überhaupt zu wahrzunehmen. Sie überschreiben ihre Arbeit, jedenfalls habe ich das so empfunden, dass sie ihre Arbeit so überschreiben, sichtlich Mensch. Das ist ihr Credo, sichtlich Mensch. Was meinen Sie damit?
Das sichtlich Mensch, also wo klar war, dass ich Fotograf umschulen darf, braucht man immer irgendwie einen Namen. Haben wir damals in der Schule eine Homepage bastelt und dann bin ich auf diesen Titel gekommen, sichtlich Mensch, natürlich mit dieser Psychiatrieerfahrung. Ich nehme an, da werden wir auch noch drauf kommen. Aber damals in der Psychiatrie lief die Grönemeyer-Platte rauf und runter, diese Mensch. Ja. Und Sie müssen wissen, ich war ja vor meinem Eintritt in die Psychiatrie ein ziemlich oberflächlicher Idiot. Ja. Und in der Psychiatrie habe ich eher den Blick lernen dürfen vielleicht auch, und da bin ich halt auch froh, mit Menschen zusammen zu kommen, sei die, wo nach außen hin natürlich, wie Sie und ich, irgendwie in Beruf hin und sonst was, aber letztendlich nicht mehr funktioniert. Und ich habe in den 2 Jahren gelernt, hinter die Fassade zu gucken. Und dann war eigentlich diese Kombination sichtlich, sehen, bla bla. Ja. Und Mensch, Grönemeyer, war das für mich eine gute Kombi irgendwie. Also für mich war es stimmig. Die Leute haben damals mich ausgelacht, oder was ist das? Warum hast du nicht Foto Rainer oder so? Und Quatsch, ja. Und ich habe das sichtlich Mensch, das war einfach mein Ding. Und das habe ich dann auch in den Jahren natürlich auch irgendwie durchgezogen und versucht, diesen Begriff, der wo mir persönlich viel bedeutet, auch heute noch dem gerecht zu werden.
Der Fotograf Andreas Rainer hat eben gerade schon gesagt, dass er einige Zeit gar nicht Fotograf war, erst spät Fotograf geworden ist, nämlich erst im Alter von 30, nach einem langen Weg, nach einer ziemlich schweren Zeit. Sie haben es auch schon angedeutet, Herr Rainer, würden Sie sagen, dass diese schweren Zeiten schon in der frühen Kindheit angefangen haben. Sie sind in einer Unternehmerfamilie geboren, als drittes Kind, 68 war das.
Wenn ich ehrlich zu mir bin und so im Rückblick, natürlich hat es schon relativ früh angefangen, so dieses um Aufmerksamkeit buhlen, auch rebellieren und
mussten sie um Aufmerksamkeit buhlen, weil sie nicht beachtet wurden, weil die Eltern beschäftigt waren?
Ja, also meine Tante hat mir gesagt, deine Mutter hat dich nicht mehr gestillt. Also, ich meine, das ist auch ein Zeichen. oder so gemeinsame Urlaube, oder so, das gab es ja irgendwie nicht. Irgendwie. Aber es war dann irgendwie normal. Mhm. Aber nein, der Mensch ist ja nicht dumm. Der spürt, da fehlt irgendwas. Und das versucht er halt, dann, wenn er Strategie entwickelt, das auf eine gewisse Art und Weise, dass es dann kriegt. Ja. Im Nachhinein schäme ich mich da eigentlich auch manchmal. Also es gibt, wenn ich irgendwo hinfahre und denke, um Gott, das will er damals. Aber auf der anderen Seite denke ich, das gehört dazu jetzt einfach. Das ist halt auch dieses Paket.
Man kann den Weg ja sowieso nicht mehr ändern, den genau. man gegangen ist. Ne? Ihr Vater, der erfolgreiche Unternehmer, war, das haben Sie ja eben schon angedeutet, also Familienleben in dem Sinne gab es nicht so viel. Er ist auch sehr früh gestorben.
Er war 47, Herzschlag, glaube. Und ich war damals 1983, ich müsste jetzt rechnen, 14. Mhm. So. Und komischerweise hat mich das damals gar nicht so berührt, weil ich habe den eh nie gesehen. Also hat wenig mit ihm gemeinsam irgendwie. Das Problem war dann eher der Bezug zur Mutter. Ist dann nach einem Jahr quasi so depressiv geworden, manisch depressiv und auch dann suizidal. Und meine zwei Geschwister, die waren schon alle aus dem Haus. Und
da mussten Sie damit umgehen?
Mit dieser Angst? Ja, weißt du, mit umgehen, es war halt ja irgendwann mal normal. Also auch das normal. Aber natürlich die Reaktionen oder das irgendwie zu verarbeiten, das ging dann wieder in eine völlig falsche Richtung bei mir. Also aggressiv und und die Zeit hat natürlich mit mir auch viel gemacht. Ich habe dann auch versucht, da so Konstrukte zu basteln, damit ich das ertrage, damit ich das irgendwie einfach, dass es erträglich ist. Und dann der Tag, an dem sie dann sich vor den Zug gelegt hat, ein Tag vor meinem Geburtstag, das war dann wieder auch wie so eine Befreiung auf der einen Seite.
Weil die Angst um sie war zu Ende, die Angst war zu Ende.
Ja, dachte, jetzt ist es amtlich, also jetzt hört es auf. Also nie zu wissen, wenn ich heimkomme, was erwartet mich. Ja? Hängt sie wieder? Hat sie wieder Tabletten genommen oder keine Ahnung, liegt sie im Bett?
Sie haben sie mehrfach gefunden und gerettet.
Ich meine, ich war ja derjenige, wo nur zu Hause war und das war halt immer, ja, das war so präsent und das verdrängt man natürlich im Alkohol, in Schlägereien, in einfach, aber das Eigentliche, was das Ganze mit mir gemacht hat, das war ja nie Thema.
Und aber hat Ihnen denn niemand geholfen? Also war denn, Sie waren
das sind 80er-Jahre. Also 80er-Jahre, ich glaube auch 80er-Jahre Psychiatrie oder psychisch krank ist nochmal eine ganz andere Nummer wie heute. Also es ist ja heute noch für viele Probleme, wenn mit psychisch kranken Menschen umzugehen. Aber glauben Sie, wie das in den 80er war? Mhm. Ich war immer der Meinung, wo ich gewiss habe, ich brauche jetzt Hilfe irgendwo. Ich muss mir jetzt irgendwas antun.
Damit jemand auf mich aufmerksam wird.
So, und dann habe ich ja damals in so einer Gesprächsrunde da gesagt, ich bringe mich jetzt um. Mhm. Weil ich gewusst habe, wenn ich das jetzt sage, dann bekomme ich Hilfe.
Dann bekommen Sie Hilfe.
Genau. Und dann sagt die, da rufe ich gleich an, die kommen und helfen Ihnen. Dann sage ich, wie? Das ist so einfach. Dann habe ich gesagt, da fahre ich selber hin. Und dann bin ich selber mit dem Auto in Psychiatrie und laufe da rein, wie zum Zahnarzt. Und dann geht die Glastür zu. Zack.
Da war aber ein ganz schön langer Weg dazwischen, ne? Also da waren, da hatten sie versucht über Zimmermannsausbildung und eigenen Betrieb und alles. Sie haben ja Jahre.
Ja, aber auch im Nachhinein, Zimmerermeister, wisst ihr, Zimmerleute sind rechte Leute. Ja, das waren immer die Herren am Bau.
Ja.
Ich muss jetzt zur Herren am Bau waren. Ich bin ständig in die Zimmermannshose rumgelaufen.
Wie um so was darzustellen.
Genau. Heute. Ich will keinen Nagel mehr reinschlagen.
Weil
das auch so ein Konstrukt war. Das war einfach so immer so ein Konstrukt irgendwie. Und heute heute habe ich meine Kamera. Und ich bin zufrieden. Und das ist schon wie, ja.
Ja. Diese Kamera, die kam dann ja irgendwann. Sie haben gesagt, als Sie aus der Psychiatrie entlassen wurden, da mussten Sie sich ja auch wieder ein Leben aufbauen. Zimmermann, das ging nicht mehr, weil das wäre alles wieder hochgekommen. Wenn
also,
Sie
die haben halt gesagt, ich soll einfach einen Cut machen und irgendwie neu anfangen.
Da waren Sie 30 oder so?
Nee, um Gottes Willen, 38, glaube ich, oder 35, ja, 38. Und dann wohl die Arbeitserzieher waren, weil ich fand es in der Psychiatrie, hat mich das so beeindruckt, wie die Leute so angekleidet haben, einfach so aus ihrer Depression heraus anleitet, irgendwas zu tun. Und dann war es irgendwie klar, das war das Handwerkliche. Aber das haben sie dann abgelehnt und dann wollte so ein Mediengestalter waren, irgendwie gedacht, Computer, das haben sie auch abgelehnt. Und dann dachte ich, okay, fotografisch cool, hast immer mit tolle Leute zu tun und bla bla und so. Und deshalb, ich durfte dann Umschulschule nach einem Jahr Arbeitslosigkeit und ein Jahr Hartz IV. Und dann durfte ich umschulen zum Fotograf. Und war immer klassischer Studio, so mit Sofa, so beklopptes Sofa und so ein, halt diese...
Der Hintergrund,
ja,
wo man sich vorsetzt.
Hintergrund, wo man so runterlässt wie so eine Rolllade. Und hab da aber gemerkt, das ist genau, du fotografierst die Leute, die landet, also wenn sie das, die Bilder mit heimnehmen und meinen, das sind sie, ja, dann würde ich früher oder später auch in der Psychiatrie landen.
Sie wollten den Menschen anders abbilden, ja, nicht so, wie er sich da irgendwie
hier
präsentiert.
Die Leute bezahlt für Scheinwälder. Also die stellt sich da, was sie gar nicht sind. Ja? So blitz mir mal 20 Kilo weg oder retuschiere hier mir mal meine Augenränder, weil ich gestern zu lang im Lamm saß oder keine Ahnung. Und das, da habe ich schon gemerkt, das ist halt meine Art. Also mit dem komme ich auch gar nicht klar. Also das war Katastrophe.
Im Studio ist zu Gast der Fotograf Andreas Rainer, der eben schon gesagt hat, was für Fotografie er eigentlich nicht unbedingt machen will, die sicherlich auch ihre Berechtigung hat, aber sein Werk ist es nicht. Sie wollen, sagen Sie, mit Ihrer Fotografie hinter die Kulisse gucken. Also deswegen sichtlich Mensch, also nicht nur das, was man oberflächlich sieht, sondern auch dahinter gucken. Es gibt ein Fotoprojekt von Ihnen, da fotografieren Sie Grabbeigaben Verstorbener. Da gehen Sie richtig zum Bestattungsunternehmer, oder? Also diese Menschen sind ja aufgebahrt.
Ich war ja mal beim Bestatter 4 Jahre. Da wollte ich auch ein Projekt machen über einen Bestatter. Und es war relativ schwierig, uns zu finden, wo sich da, sagen wir mal, in die Karte schauen lässt. So aus heutiger Sicht. ich habe dann einen gefunden und er hat gesagt, ja, ich kann schon fotografieren, muss halt mitarbeiten. Und am Strich hat er nur einen gesucht, der wo halt mitarbeitet. Aber das war mir egal. Ich hatte Fuß drin und auch in dem Job lernst du ganz viel über Menschen kennen, lernst über Menschen, wo ich dann sage, das ist mir wieder dienlich im Umgang mit den Leuten. Oder meine Sicht kann sich da auch noch mal ein bisschen verändern. Und dem war auch so. Und diese Sargbeigabe, das fand ich immer so spannend, was die Leute alles reinlegen. Ich habe die Leute ja gar nicht gekannt, diese Verstorbene. Aber anhand von dieser Sargbeigabe konnte man das ja ein Stück weit erahnen,
was das für ein Mensch,
was
war?
Ein Mensch war.
Was waren das für Sachen zum Beispiel?
Also war man so ein 86-jähriger VfB-Fan. Da lag eine Stadionwurst drin.
Eine Stadionwurst?
Also eine rote Wurst mit Wecker, dann zwei Flaschen Bier, der Spielplan für die nächste Saison und ein Schal und so, wo ich dann gedacht habe, okay, das war sein Ding. So.
Sie haben die Hinterbliebenen, als Sie das reingelegt haben, gar nicht gesehen? Sie haben
Also ich habe das auch gesteuert oder so. Das war wirklich hin, Deckel auf, so. Und da ging es natürlich auch ein Stück weit um den Leuten da draußen, die wo ja mittlerweile auch einfach wieder so lapidar über den Tod redet, andere der Tod wünscht. Also es ist ja heute gang und gäbe, Hass, Hetze, bla bla, so. Um diese Verschorbenen wieder zu vermenschlichen, weil witzigerweise die Leute checken das erst, wenn es irgendwie menschlich ist, wenn sie sich berührt fühlen, dann auf einmal macht man sich Gedanken.
Ja, und eben solche Grabbeigaben und die dann den Menschen da so sichtbar machen, wie er war im Leben, berühren dann eben. Ne? Sie haben auch mal Frauen fotografiert, die während der Schwangerschaft ihr Baby verloren haben. Also heute sogenannte Sternenkinder. Aber das war ja, das nennt man diese Möglichkeit, sich von den Kindern so zu verabschieden, gibt es ja noch nicht lange. Sternenkinder, den Ausdruck gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Und genau dieser Schmerz ist auf diesen Bildern auch zu sehen, bei den Frauen, die eben ja, auch Jahre nach der Fehlgeburt sich noch überhaupt nicht gesehen fühlen in ihrem Schmerz. Ich habe mich bloß gefragt, was sind das für, sie haben die platziert in so einem Zimmer, wo auch so eine Wiege irgendwie, so eine Babywiege daneben lag, aber ansonsten war das Zimmer vollkommen kahl. Die Wiege war, glaube ich, auch mit Plastik ausgefüllt.
Ein Kreuz hing nur an der Wand.
Ein Kreuz hing nur an der Wand.
Also das Witzige an diesem Projekt, in dem Haus hat eine Frau gewohnt, also die ist auch verstorben und die durfte nie Kinder kriegen.
Ach so.
Und das wäre das Kinderzimmer eigentlich geworden. Also dann hat das, aber das wusste die Frau ja nicht, wo da gekommen sind. Mhm. Aber, und das sind so Sachen, das gibt mir dann wieder, da kriegt es einfach eine ganz andere
Tiefe. Aber die Frauen müssen sich in dem Moment darauf einlassen. Das ist, also ich hab das in einem Film gesehen, der über sie gedreht worden ist. Wie sie auch die Frauen, also wie Zeit sie ihnen lassen, überhaupt erstmal, die setzen sich dahin, bis die sitzen und sich damit wohlfühlen, auch wohlfühlen in Anführungsstrichen sicherlich, aber.
Da kam auch Kritik, ja, warum hast du die Frau nicht daheim zu Hause fotografiert in ihrem beschützten Raum? Und das habe ich bewusst nicht gemacht. Weil diesen Beschützerraum haben sie ja draußen eigentlich auch nicht. So. Und wenn die Frau in den Raum kommt, wo für sie natürlich völlig fremd sind oder einfach, wo ihnen auch wieder das Gefühl gibt, ja, so fühle ich mich auch mit meiner Thematik, dann kriege ich ganz andere Bilder. Dann wird es authentisch. Wisst ihr, daheim bei denen auf dem Sofa, das hat so einen Wohlfühlcharakter und dann redet man da einfach drüber. Aber da wird es dann schon authentischer. Und dann muss man auch dazu sagen, die Frauen, die da kommen sind, die wollen kommen. Die wollen das Tabu brechen und darüber reden.
Ja. Ja.
Ich habe noch viel mehr, also da haben sich mehr gemeldet, die haben dann abgesagt, nicht weil sie sich geschämt haben oder sonst was, weil es Männer zum Teil verboten haben.
Ach so.
Jetzt lassen wir das zudeckt, da reden wir jetzt nicht drüber und jetzt musst du jetzt auch noch dein Gesicht zeigen, dass mir da und bla bla. Also von dem her alles richtig gemacht.
Ja, also was man da allerdings wirklich auch sieht, dass das so intensive Fotoshootings sind. Also wie geht es Ihnen danach?
Also ich sage immer, ich sage zu mir, wenn ich was mache, also wenn ich so eine Thematik aufgreife, die Frauen sind in dem Fall auf mich zukommen, ob ich das Projekt mache. Also es war jetzt keine Erfindung von mir. Ich hab auch ehrlicherweise da eher eine Frau als Fotografin gesehen, wie jetzt mich als...
Ja, Sie hatten selber Bedenken.
Nö, also nicht Bedenken, aber das ist einfach doch nur ein Frauenthema. Aber die Frauen haben sich auf mich eingelassen und sind durch diese Tür gegangen. Was mich ehrt, Ja. Ohne Witz. Also für mich ist es dann, kriegt es auch nochmal wieder eine ganz andere Qualität. So. Und auf die Frage hin, was das mit mir macht, ich sage immer, der Preis, das ist einfach der Preis, um dieser Sache gerecht zu werden, indem man da eintaucht und auch mitfühlt. Ich kann so Dinge in meine Kamera aufstellen und jetzt hier.
In 20 Sekunden,
ja, nee.
2 Minuten haben wir dann.
Und um der Thematik gerecht zu werden, das geht nur, wenn ich das auch verstehe. Und wenn ich was verstehen will, dann muss ich drüber reden. Und in dem Fall ist es ein Gespräch wie, jetzt zum Beispiel könnte ich von Ihnen auch ein Foto machen, weil Ihr Schublade nach unten hängt, ja, weil Sie es berührt. So. Mhm. Und das berührt mich genauso, wenn Sie es berührt. Und dann ist es immer so.
Und dann kommt ein Foto dabei.
Und dann kommt das Foto, das ist Beiwerk. Also das ist nur ein Werkzeug. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie nicht hier jetzt fotografiert waren, sondern dass da einer sitzt, der wo zuhört, der wo sich einlässt, wo vielleicht auch reagiert. Ja? Manche Leute kann man ja auch, indem man sich der Dinge mit einbringt, zu sagen, oh, okay, vielleicht denke ich mal anders. Und dann entspannt sich das Ganze wieder und so. Und das ist für mich halt einfach. Das ist einfach mein Tun.
Und auch, das haben Sie vorhin, glaube ich, kurz gesagt, etwas, was Sie können, weil Sie es durch Ihren Lebensweg gelernt haben, anders hinzugucken.
Ja, also unterm Strich ist Leid eine Emotion, ja, oder wird durch Emotionen, durch Gefühle bestimmt. Und Leid ist Leid. Da brauche ich nicht anfangen und unterscheide. Deswegen habe ich auch Ihre Frage nicht und möchte nicht beantworten, was für mich mehr gewichtiger ist für meine Projekte, weil jedes Projekt hat seine Daseinsberechtigung. Und da stehen Menschen da, die haben einfach ein Anliegen. Und das möchte ich dokumentieren. So. Und da muss ich jetzt wissen, wie es jetzt ist, wenn ich ein Kind verliere. Ich bin Mann. Ich kann mich da gar nicht reinfühlen. Aber ich kann mir reinfühlen, wie die Frau leidet, wie es ist, wenn man leidet, wenn man Verlust hat, Ängste hat, zum Teil auch alleingelassen ist. Das sind lauter Kriterien, wo da immer reinspielen, die sind meistens immer gleich. Und ich kenne es halt und kann da reinfühlen.
Und das sieht man den Bildern an. Wir haben sehr viel gehört über das Werk oder das fotografische Schaffen von Andreas Rainer, der hinter die Kulissen blicken will und dabei eben auch sehr, sehr viel Schmerz und Leid sieht. Aber Herr Rainer, Sie haben auch eine Fotoserie, die heißt Mofa-Helden. Da ist nun wieder was ganz anderes. Wie, das ist ein Kalender, glaube ich, geworden.
Nein, ne? Um Gottes Willen.
War kein Kalender.
Ich mache keine Kalender mehr.
Sie haben aber in dem Film, erzählen Sie von einem Bauernkalender. Sie haben Kalender gemacht.
Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, das war so. Die Antwort zum oberschwäbischen Bäuerinnenkalender war, habe ich diesen Bauernkalender gemacht und der war echt ziemlich schräg. Egal.
Erzählen Sie uns von den Mofa-Helden.
Die Mofa-Helden, die Leute fragen mich ja immer, und was machst du gerade? Weil sie immer in der Wartung sind, ich mache immer irgendwie ein Projekt.
Ja.
Das stimmt ja nicht. Also, ich mache schon Projekte, aber ich brauche auch mal Auszeit dazwischen. Also ich kann nicht jeden Tag oder über Monate mit meinen Themen befassen. Ich brauche ja auch eine Distanz und muss runterkommen und muss auch auf mich achten. So, und dann hat mich so ein Typ gefragt, ja, was machst du gerade? Und dann sage ich, nix. Ja, wie nix? Und dann sage ich, nix. Du machst doch jetzt auch nichts. Du trinkst ein Bier bei mir und das mache ich auch jetzt. Und ja, aber du musst was machen und so. Und dann sage ich, nee. Dann sagt er, ja, dann mach doch einen Mofa-Kalender.
Sie sind Harley-Fahrer gewesen, ne?
Gewesen, ja.
Also schon ein mutiger Wunsch, finde ich dann.
Ach ja, ein Mofa ist gerade wieder im Komma irgendwie. Und dann habe ich gedacht, so ein Quatsch. Also Mofa-Kalender, so ein Quatsch. Und dann bin ich aufs Klo. Und dann habe ich gedacht, aber so in so Superhelder-Kostüm hat es ja schon wieder was irgendwie. Weil dieser Mofa-Kalender, im ersten Ding findet man das lustig und so, aber was bei mir so eine Herkules oder so eine Puch auslöst, Jugend, früher, Kindheit, egal.
Übers Dorf
also
fahren,
unabhängig auch in diesem
werden.
Lustiger, dümmlicher Teil habe ich doch noch ein Stück weit was reinpackt, wo die Leute berührt hat. Und das war ja auch so. Ja. Man meinte, wie die Leute geredet haben, oh, genau, Herkules-Kit und so ein Spaß und bla.
Ja. Und dann sind die Leute eben tatsächlich, sie haben dann wirklich auch Mofa-Fahrer gesucht, glaube ich, ne? Die irgendwelche Kostüme mitgebracht haben und die dann
ja, sie hab, ich
sich vor
immer,
Züge gestellt haben, die Züge angehalten ja. haben und so.
Also ich mache das lustige. Immer über Facebook, mache ich so Ausschreibung halt oder Projekt und die weiteste kam aus Regensburg. Zwei Jungs, die kamen mit Mofa aus Regensburg und haben da mitgemacht. Also auch der Tag, der war einfach... Ja, so viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr.
Außer mit den Nonnen, oder? Sie haben mal Nonnen im Kloster fotografiert, wobei wir ja unser Gespräch angefangen haben und Sie haben von der fürchterlichen katholischen Gegend erzählt und dann sind Sie in ein Kloster und haben Nonnen fotografieren sollen. Das war ein Auftrag, weil genau, das müssen wir noch klären, weil das fragt sich wahrscheinlich jetzt auch so die eine oder andere Hörerin.
Ich weiß.
Wovon leben Sie eigentlich?
Von was lebt der eigentlich?
Genau.
Ja, also... Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich fotografiere für die Stuttgarter Zeitung die Reportageseite schon seit jetzt, glaube ich, 12, 13, 14 Jahren. Und da war auch dieses Nonna-Projekt quasi, die haben mich angerufen und gesagt, Rainer, gehst ins Kloster, da ist eine Novizin, die macht ein Porträt von einer Novizin. Da sage ich, ja, was ist eine Novizin?
Wussten Sie gar nicht?
Nee, woher auch? Und dann, ja, das ist eine, die ist, glaube ich, 23 und die steigt jetzt ins Kloster ein. Und dann sage ich, ja, was stimmt mit der nicht? So, bla bla. Und weil ich war halt einfach so ein Katholiker, war nicht meine Welt. Und dann bin ich auch so ein bisschen mit Widerwille dahin gefahren, damals noch Harley. Und fahre da hin und Krach gemacht. Und dachte, jetzt wecke ich die alte Weiber auf. So. Und habe mir ein Zeitfenster gesetzt von einer halben Stunde und dann bin ich wieder weg. Und aus einer halben Stunde wurde, glaube ich, 2 oder 3 Stunden. Also, es war nett. Und
ganz andere Menschen getroffen.
Mein Vorurteil, einfach mein jahrelanges, aus heutiger Sicht, dümmliches Vorurteil, hat sich da in den 2, 3 Stunden völlig, also hat mich auch ein Stück weit, auf jeden Fall bin ich mir mal schlechter Gewissen gefahren. Und habe mich eigentlich auch geschämt. Also, so ehrlich bin ich dann schon auch zu mir und sage, Alter, das geht so nicht, ja. Und dann habe ich googelt, so im professionellen Bereich gibt es eigentlich nur düstere Schwarz-Weiß-Bilder und hier alle hier die totgeweihten alten Frauen und so. Und das stimmt ja nicht. Also ich habe da auch so viel gelacht. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht im Kloster, dieses Projekt. Und zuerst haben sie dann darüber tagt und ja, können wir das machen und so. Und dann war sie eigentlich einverstanden und dann ging es doch um den Namen. Oder um den, man muss ja den Projekten immer irgendwie einen Namen geben. Und dann dachte ich, nimmst du göttlich. Aber meinte sie, was da los war. Oh, das können wir nicht machen, das ist Anmaßung und bla bla. Das sei Leute oder Frauen, ich möchte so Leute erreichen wie mich, wie ich einer war vorher. So, ich möchte hier kein Stuhlkreisbild damit jetzt irgendwelche katholische Fetischleute haben, wo da ständig einfach da am Start sind. Ich möchte andere Leute erreichen. Und göttlich mit dem Wort verbinde ich einfach was Positives. Was Positives, ja, der Wurstsalat ist göttlich oder die Kässpätzle sind göttlich, die schmecken göttlich und so. Und nach langem Diskutieren haben sie es dann zugelassen. Und das Ding ging nachher richtig ab. Also ich war sogar im Vatikan mit der Ausstellung. Da kam die, wie heißt der, Chavanne war damals ja diese Botschafterin am Heiligen Stuhl.
Ehemalige Ministerin.
Genau, Chavanne. Und die kam dann von Rom angeflogen und hat das gesehen und sagt, Herr Rainer, die Ausstellung muss nach Rom und ich gleich Hand drauf. Zack. Und dann 3 Monate später war die Ausstellung im Campo Santo. Das war schon... Also wo ich dann wieder gedacht habe, so ein Typ wie ich gibt dem, das war Dom, wie heißt die, Domradio oder Neue Vatikanradio, Interview, das habe ich schon ein bisschen gefeiert. So.
Also Ihr Beruf bringt Sie doch auch an ganz verschiedene Stellen und räumt auch bei Ihnen einige Vorurteile aus.
Das räumt auf, ja.
Ja. Ja. Und diese Serie im Vatikan, aber auch in großen Zeitschriften veröffentlichen Sie, sind, glaube ich, auch im Stern oder Spiegel, sind Bilder von Ihnen. Also von
Zeit,
nur um alle zu beruhigen,
ja, ja.
Herr Rainer Kann, von seiner Kunst leben hier im, im Studio. Fotograf Andreas Rainer zu Besuch im Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir haben eine ganze Menge gehört vom Arbeitsleben, vom Schaffen und überhaupt vom Weg dahin vom Fotografen Andreas Rainer. All das komprimiert kann man auch sehen in einem Film, der über Sie gedreht worden ist. Der Foto, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem haben Sie es gemacht? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde jetzt den Zettel nicht. Ach ja, doch, Filmemacher Jo Müller hat mit Ihnen einen Film gemacht, hat Sie bei der Arbeit begleitet. Schattenkind, der Dokumentarfilm ist auch auf dem Hofer Filmfestival ausgezeichnet worden. Jetzt habe ich mir versucht vorzustellen, weil man sieht ganz viele Arbeiten von Ihnen, also wie Sie arbeiten, mit Leuten arbeiten und dabei jetzt nicht nur Sie als Fotograf, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie lange es dauert, eben auch Vertrauen aufzubauen, sondern auch noch ein Kamerateam. Wie ging das?
Also da war es eigentlich wichtig, dass das Kamerateam und dass sie einfach mir folgt. Übergriffig war. Also nicht das tun, was ich nicht tue, sich zurücknehmen und einfach das, was ich auch immer mit der Kamera versuche, wie wenn man stiller Beobachter ist von was. Sodass der Betrachter nachher das Gefühl hat, er ist dabei irgendwie. Und das haben die auch, das habe ich einfach, das war der, die Voraussetzung, sonst hätte man das ja halt machen können. Und ich denke, die Protagonistinnen meistens ja, die haben mir ja vertraut mir.
Und dann auch dem, den sie mitbringen.
Können sie denen auch vertrauen. Und ich muss sagen, das haben die auch wirklich, die haben keine Grenze überschritten und die haben das also echt, ich habe eine Zeit lang ein bisschen Angst gehabt, weil ich auch eine Verantwortung habe, aber das Ding war rund.
Es läuft demnächst im Fernsehen, haben Sie gesagt, oder nächstes Jahr im Fernsehen. Dazu wird es untertitelt, weil es das Schwäbische. Man hört es Ihnen ja an, wo Sie leben. Es läuft aber jetzt auch demnächst noch, man kann es in Stuttgart noch sehen, Sie sagen Donnerstag schon.
Jetzt am Donnerstag moderiert Michael Lehmann vom SWR, auch ein cooler Typ. In einem kleinen Kino, da freue ich mich auch schon drauf, auf die Gespräche wieder, die Publikumsgespräche. Jetzt am Donnerstag in Obertürkheim. Und dann, was mich auch freut, ist am Montag in Hof nochmal. Also ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Hof und jetzt irgendwie so kurzfristig zweimal in Hof. Da sind jetzt so hochfränkische Gesundheits-, also so Tage der seelischen Gesundheit. Und das Gesundheitsamt Hof nutzt quasi diesen, oder macht ihren Beitrag mit diesem Film. Und das berührt mich irgendwie, wo ich gemerkt habe, jetzt langsam bist du angekommen oder ist auch amtlich irgendwie, was du machst. Also solche Stellen.
Dass sie ganz andere Menschen erreichen. Genau. Dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie als Kultur irgendwie auf den Kulturseiten vorzukommen, sondern dass die seelische Gesundheit, also jemand, der sich um seelische Gesundheit kümmert, dann tatsächlich auch
da ist dann dieser
ihre Fotos
sehen will. Intendant von den Filmtagen ist dabei und dann, glaube ich, noch ein Psychotherapeut. Auf den bin ich echt schon gespannt. Kann auch sein, dass da Diskussion entsteht mit dem Typ, aber da freue ich mich schon drauf. Also.
Sie haben, das habe ich gesehen im Film, schon mehrere Male Ausstellungen auch in der Kirche gehabt, auch in der Kirche Ihrer Kindheit. Und da haben Sie sich bei der Rede entschuldigt. Für was haben Sie sich entschuldigt?
Für mein Dasein früher. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, ich würde es halt nicht mehr tun.
Sie würden sich nicht mehr entschuldigen?
Nein.
Weil das, was Sie gemacht haben, natürlich notwendig war, um eben weiterzukommen.
Der Film lief ja auch in Göppingen. Und da sagt einer, ich weiß gar nicht, was der will, der hat doch alles gehabt. Also bei solchen Leuten würde ich mich nicht mehr entschuldigen.
Sagt hier Fotograf Andreas Rainer. Dankeschön für dieses intensive Gespräch hier bei uns.